Wir fangen an wie immer, ne? Hallo Dietmar.
Ich sag Hallo, habe ich mir aufgeschrieben. Hallo Sebastian.
Okay, hallo Dietmar. Schön, dass wir uns heute digital treffen. Studio Car Remote.
Ja, Studio Car Remote über Riverside. Du in Münster, ich in Trier im Keller.
Genau, du im Keller, ich im Homeoffice. Wir haben beide ein Technik-Update. Vielleicht hört man es auch. Ich hoffe, man hört's. Wenn man es nicht hört, finde ich es scheiße.
Dann hast du das Geld umsonst ausgegeben.
Ja.
Ja, dann erzähl doch mal.
Wir haben jetzt ein Interface.
Ja.
Ja, ich habe jetzt ein Rode Procaster, weil Dietmar war so freundlich. Der hat illegale Wege, wie man günstig vom LKW gefallene Podcast-Mikros bekommt.
Mhm.
Und dann habe ich jetzt auch so ein geiles Mikro wie Dietmar. Dazu habe ich ein Interface und wir hoffen, dass das, weil wir glauben, dass wir noch einiges an Remote aufnehmen werden, wir hoffen, dass das uns irgendwie ein bisschen nochmal nach vorne bringt, was unseren Sound angeht.
Auch da ist es wieder ein Einstieg, von dem ich glaube, keine Sau interessiert das, aber wir haben bis jetzt mit USB-Mikros aufgenommen, wunderbare USB-Mikros. Oder ich habe Sachen gemacht, die wir in der Folge Overequipped nachvollziehen können, nämlich dass gar nichts mehr geht. Und wir haben jetzt die klassischen Podcast-Mikros mit dickem Mikrofonkabel, die wir in ein Interface stecken, was dann das Signal verstärkt und daraus etwas macht, womit der Computer leben kann. Genau.
So ist das.
Und das sind recht feine Teile. Ich finde ja generell so Kisten, wo es kein Display gibt, die nur aus Knöpfen und Schaltern bestehen, irgendwie so total aus der Zeit gefallen und irgendwie mega geil.
Ja, so eine Sache, so Knöpfe drücken ist für mich, also für meine Generation ist es ja schon fast was ganz Besonderes, ne? Aber ich sag, die Generation, die nach uns kommt, die kennt gar keine Knöpfe, ist ja alles Touch. Aber hat schon was. Ich habe auch Dietmar gerade erstmal gefragt, welchen von den Knöpfen soll ich denn jetzt wie drehen und drücken? Da sind so viele. Aber wir haben zueinander gefunden.
Das ist echtes Roadie-Equipment. Das ist das, was du in eine Kiste schmeißen kannst auf den LKW und ab zum nächsten Termin.
Ja.
Und da ist ja nichts dran, was irgendwie kaputt gehen kann. Das ist ja, ja, also ziemlich stabiles Zeug und wir hoffen, ihr hört das.
Genau. So, genug Technikgequatsche. Dietmar, Rückblick zu unserem letzten Thema. Da hatten wir doch das Thema im Hotel, ums Hotel.
Ja, ist ja gar nichts.
Da möchte ich erstmal kurz was aufklären.
Erzähl mal.
Und zwar ging es doch darum, dass ich meinen Ausweis kopieren lassen musste und musste vorab bezahlen. Du bist wie ein König, einfach reinspaziert, hast deinen Schlüssel bekommen und alles war gut.
Na komm, ich habe meine Visitenkarte.
Immerhin gezeigt. Eine Visitenkarte hast du gezeigt, genau. Hat sich somit auf. Hat sich damit aufgeklärt, dass Dietmar schon mal dort war. Das war ja auch der Grund, warum er im falschen Hotel war, weil er per Autopilot da hingefahren ist. Und dadurch, dass du schon mal dort warst, warst du schon in der Kartei und ich musste eben noch registriert werden und war eben noch keine vertrauenswürdige, kreditwürdige Person. So einfach war das.
Genau.
Hätte man noch drauf kommen können, ne?
Ja, vor allen Dingen war das, ich habe nachgeguckt, ich war da schon mal 2016.
2016.
Ja, und die hatten es noch in der Maschine.
Ist doch geil.
Ja, deswegen. Ja, war schön, oder? Wir sind dann genau, wie wir es gesagt haben, direkt nach dem Podcast essen gegangen.
Ja. Haben dann noch einen Absacker getrunken.
Waren dann an der Hotelbar, genau. Und
sind dann ab ins Bett und ab nach Hause.
Ja.
Du musst jetzt nach unseren Terminen.
Genau. Du musst jetzt betonen, dass wir in zwei verschiedene Betten gegangen sind. Das war dir schon im Podcast wichtig.
Definitiv, definitiv. Wir waren zwar direkte Nachbarn, aber keine Bettnachbarn, sondern nur Zimmernachbarn.
Ja, genau. Und du warst dann morgens um 6:30 schon weg, meine Güte.
Genau, ich hatte noch Termine, deswegen war ich schon relativ früh weg. Hab dann in aller Eifer meine AirPods liegen lassen und musste dann wie in den 90ern 2 Tage mit so Kabelkopfhörern rumlaufen. Aber Dietmar ist ja ein guter Freund und hat die für mich eingesammelt und mit einem DHL-Päckchen an mich geschickt. Und das Schöne war, in dem Päckchen war noch ein kleiner Zettel, da stand, hab einen schönen Tag. Als wäre ich deine Ehefrau und du hättest mir mein Tupperbrot gemacht oder so. Das war wirklich sehr nett. Danke, Dietmar.
Boah, ich kann das demnächst lassen. Aber ich fand.
Nein,
ich
bestehe darauf.
Ich finde einfach, dass, wenn man das einfach nur aus dieser Blisterfolie rausholt, das ist irgendwie stillos.
Dass du es auch in Blisterfolie eingepackt hast, wirklich hervorragend, Dietmar.
Ich dachte, die sind was wert oder ist das doch nur ein Fake-Produkt? So eine Kupplung.
Nee, die sind wirklich was wert. Die habe ich nicht aus China mitgebracht, die habe ich hier in Deutschland gekauft.
Haben wir ein Thema heute?
Ja, apropos aus China mitgebracht.
So, haben wir einen Drink?
Tolle
heute?
Überleitung.
Ja, haben wir einen Drink?
Drink? Wir haben einen Drink. Warum? Sag du mal, was hast du für einen Drink mitgebracht?
Ich.
Du hast den, weil ich habe keinen.
Du wolltest Raki trinken.
Ja, genau, ich wollte Raki trinken, weil da, Raki ist
warum
das...
Warum auch immer.
Warum auch immer, nee. Es gibt schon einen Grund. Raki ist das, was mir in meinen Auslandsreisen, jetzt mal abgesehen von Wein, am häufigsten über den Weg läuft.
Mhm.
Das hört sich dann an, als wie nur so Alkoholikerreisen, wo nur zum Saufen überall hinfahren. Nee, es ist mir sehr häufig über den Weg gelaufen. Und zwar hauptsächlich in den Ländern Serbien, Griechenland, Kosovo, Mazedonien, so, ich sag mal, so Richtung Balkan, Griechenland, Albanien gehört da auch mit dazu. Obwohl die alle muslimisch sind, aber trotzdem fleißig Raki trinken. So, ja, deswegen ist mir sehr häufig begegnet, deswegen war das mein Wunsch zu unserem heutigen Thema.
Hat ja auch eine unglaubliche Tradition und gilt ja manchen auch als die Mutter aller Spirituosen, die irgendwie mit Anis kombiniert sind, also Uso, Pastis. Dafür gilt ja vielen der Raki sozusagen als der Urschnaps mit Anisanteil.
Das kann sein. Ich kann da gleich mal mit Gerüchten auch aufräumen rund um den Raki.
ja,
und zwar auf Kreta. In Griechenland gibt es eine sehr starke Raki-Kultur. Die putzen sich morgens schon die Zähne damit, die Jungs.
Wenn du das sagst.
Habe ich gehört. Und als ich in Athen war, hatten wir ein Abendessen. Da meinte ein Kollege, nicht ein Kollege, sondern ein Freund und Kunde, meinte, komm Sebastian, wir gehen in ein typisches Restaurant mit kretisch. Sagt man kretisch im Essen?
Kreolisch, oder?
Weiß ich nicht.
Aber wenn wir uns jetzt echt verhacken, müssen wir es rausschneiden.
Ja, kritisch. auf jeden Fall haben die ja schon eine sehr eigene Küche da auf Kreta. Und auf Kreta gibt es eben auch eine sehr tolle Kultur, was den Raki angeht, der dort selbst hergestellt wird aus den Früchten dort. Und mir wurde direkt am Anfang gesagt, Sebastian, den kannst du gut trinken, der macht keinen Kopfschmerzen. Kannst du so viel trinken, wie du willst, kriegst du keine Kopfschmerzen vor Ort. Und das ist eine Lüge. Das funktioniert nur, wenn man viel Wasser dazu trinkt, habe ich in Serbien gelernt. Und dann kriegt man keine Kopfschmerzen davon.
Also erstmal danke für den Hinweis. Witzigerweise habe ich wirklich einen Raki aus Kreta.
Mhm.
Und ich habe auch gelesen, dass man den 1:1 Raki-Wasser mischen soll, damit der trinkbar wird. Aber das macht ihr dann
nicht. Ich habe den immer nur pur getrunken.
Ja, das wollte ich erstmal mir gerade. Wasser, was ist Wasser? Kenne ich nicht.
Ja. Okay. Aber können wir vom Drink vielleicht direkt gleich rein? Wir wollten ja heute so ein bisschen sprechen über Arbeiten im Ausland oder Arbeiten mit anderen Kulturen oder Arbeiten mit Leuten aus dem Ausland. Da haben wir ja beide fleißig Erfahrungen schon gesammelt. Du eher in der Vergangenheit, bei mir ist es sehr akut. Oder hast du noch Kunden aus Österreich? Nee, aus Bayern hast du noch Kunden.
Lass mal gut sein. Natürlich hast du durch deine Reisen durch Europa da einen größeren Range, aber ein paar Nationen kriege ich auch noch zusammen.
Nee, du hast schon tolle Geschichten jetzt hier, die uns vielleicht auch gleich erzählen wirst. Aber ich kann da vielleicht gleich mal einsteigen zum Thema Raki und Reisen. Was mir aufgefallen ist, speziell in Serbien zum Beispiel, da sind wir mal morgens um 9 zu einem Kunden gefahren und die machen alle ihren eigenen Raki.
Mhm.
So, dann sind wir da morgens um 9, sitzen wir beim Kunden. Und dann sagt er zu mir, Raki, dann gucke ich ihn an, gucke auf die Uhr und sage, nee, ist ein bisschen früh. Und dann sagt er, einen kleinen. Dann sage ich, ja, okay, komm, einen kleinen, ne? Weil war er ganz stolz drauf und wollte mir den geben. Ein kleiner Raki war dann ungefähr so ein Glas hier, Dietmar.
Also ein Wasserglas, um es mal schlecht zu
ein Wasserglas, so gut viertel voll. Das war dann der kleine Raki morgens um 9 Uhr. Da brennen dir alle Lampen um 10 Uhr, sag ich dir. Das ist, wenn du so durch Serbien tingelst oder auch im Kosovo war das so oder in Mazedonien. Ey, morgens geht das immer los mit dem Getränke und das scheint da irgendwie eine Business-Tradition zu haben. Wirklich, wirklich interessant. Und das ist die Frage, würdest du sowas mitmachen, Dietmar?
Ja.
Ja?
Ja, weil ich...
Aus Höflichkeit oder weil du Bock drauf hast?
Nö, weil ich da auch teilweise, also wenn das jetzt nicht exzessiv ist und das ist wirklich denen ihre Kultur, bin ich dabei.
Mhm.
Ich war in Paris auf der Batiment und hab da, also auf der Messe, und bin da, hab da Kontakt gehabt zu einem polnischen Unternehmen.
Ja.
Und Raki aus der Dose? Nein.
Mhm.
Weil das war jetzt gerade hier...
Ich trinke gerade eine Cola.
Ich habe hier wirklich den Raki stehen, aber
ja,
noch,
ich weiß.
Der wird noch ein bisschen stehen. Also ich in Paris auf der Messe besuche den Stand eines polnischen Feuerschutztürenherstellers und Das Erste, was ich nach dem Hallo, ist erstmal Glas Nussschnaps in die Hand.
Ja.
Und das finde ich dann cool, weil das ist, denke ich mal, bei uns extrem ungewöhnlich. Aber für die ist es halt der Standard und dann ist das so.
Ja.
Und auch auf Messeständen mit Italienern ist ja das Glas Prosecco irgendwie...
Ja, das ist...
Also zumindest auf den Ständen, auf denen ich war,
eher Standard.
War eher das Standard. Und man muss ja auch sagen, dass man mit so einem Glas Prosecco oder so einem Schnapsgläschen Nussschnaps kann man ja auf so einem Messestand stehen. Das hat ja noch eine gewisse Grandezza.
Ja.
Ganz anders, als wenn du da mit so einem dicken Bierglas stehst.
Finde ich auch. Das hat dann... ist irgendwie was Stilvolleres. Wobei ich jetzt niemandem sagen will, er sollte sich bitte regelmäßig vollsaufen bei der Arbeit, aber es scheint dort irgendwie dazu zu gehören. Ich muss sagen, speziell in Serbien zum Beispiel ist das irgendwie sehr verankert, dass man gemeinsam was trinkt. Ich habe dir doch, glaube ich, die Geschichte erzählt von dem einen Kerl, der eine Schreinerei hat. Da waren wir dann zum Glück schon nachmittags um 4 und haben uns da in sein Räumchen gesetzt und haben dann zu 5 da so eine Flasche Raki getrunken. Ne? Und nachdem die Flasche leer war, sagt er, scheiß aufs Business, lass uns jetzt ein Trinken gehen. Ich dachte so, Alter, das haben wir doch gerade gemacht. Schon krass, ja. Aber wir wollen ja nicht nur über das Saufen mit Kunden sprechen, wir wollen ja eigentlich so ein bisschen drauf eingehen, was wir da so für... Wie, bereitest du dich besonders vor, Dietmar, wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Kunden fährst, der jetzt, keine Ahnung, jetzt nicht vielleicht gerade in Österreich oder in der Schweiz oder wenn du jetzt mit Franzosen oder Belgiern oder so zu tun hast, bereitest du dich da anders vor? Gehst du da anders ins Gespräch? Verhältst du dich anders? Gibt es da irgendwas?
Ja, schon. Also vorbereiten würde ich jetzt, also interkulturelle Kompetenz würde ich jetzt nicht vorbereiten. Das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess. Ich bin mir schon bewusst, dass es viele gibt, also gerade im frankophilen Bereich. Ich habe ja viel in Belgien zu tun gehabt.
Ja.
Luxemburg, Belgien, Frankreich, so die Ecke. Und da gibt es schon viele, die sich mit der direkten deutschen Art sehr, sehr schwer tun.
Ja.
Also das, was wir so an uns schätzen, so straight auf den Punkt, sag einfach mal, war das Sache, das ist für die eher etwas, mit dem sie, was sie nicht gewöhnt sind, wo sie schlecht mit umgehen können. Und dann versuche ich, wobei mir das echt schwer fällt, dann halt so mehr Watte reinzupacken und ein bisschen so, nicht einfach zu sagen, pass auf, lass es uns doch so machen, sondern so ein bisschen offener formulieren.
Aber ich habe da eher eine andere Erfahrung gemacht, dass die Kunden auch im Ausland das eigentlich sehr schätzen, dass man sehr direkt ist und sehr ganz, also jetzt nicht direkt im Sinne von, was ist denn du für eine Pissbude hier, gefällt mir aber nicht so gut, sondern wirklich direkt auf den Punkt kommt und sagt, guck mal, so und so können wir das machen und das können wir euch anbieten und so können wir arbeiten. Dass das sehr geschätzt wird und auch dieses, wenn da eine Frage kommt, dass dann sofort zack, eine konkrete Antwort kommt zurück, dass das... sehr geschätzt wird von den Mitarbeitern, von den Kunden, habe ich so die Erfahrung gemacht.
Ja, das mag sein. Aber bei
mir liegt aber vermutlich auch in den unterschiedlichen Bereichen.
Ja, das habe ich auch überlegt. Das liegt vielleicht an den unterschiedlichen Bereichen. Vielleicht kennst du das von Franzosen. Da gibt es irgendeine Frage oder es gibt drei Fragen. Dann kriegst du von dem Deutschen eine E-Mail mit drei Antworten.
Mhm.
Und der Franzose schreibt dir eine exzessive E-Mail, aber ob du unbedingt danach schlauer bist, es ist dann immer nicht so der Punkt. Wahrscheinlich sind wir auch einfach zu dumm, zwischen den Zeilen zu lesen, was er uns jetzt da sagen will. Das
kann auch sein.
Das glaube ich sogar sehr. Ne?
Ja.
Ich glaube auch, weil diese Direktheit ist ja auch so eine Art von Vertrauen oder wir vertrauen uns ja gegenseitig im Business. Bei vielen ist ein Wort und so sollte es ja auch sein. Und wenn wir das aber in andere Länder reintragen, dieses knappe, verbindliche, das stößt halt manchmal so auf große Augen.
Ja.
Ich glaube aber im Umkehrschluss, dass wenn du das machst, also die das schon geil finden, dass da der Sebastian kommt und der Sebastian sagt dann, so machen wir es zu den Konditionen und dann ist das einfach safe. Und dann brauchen die da nicht irgendwie, die kriegen dann nicht 5 Tage später eine Auftragsbestätigung, in der ganz andere Dinge drinstehen.
Ja.
Also das, denke ich, wird schon geschätzt.
Vielleicht grundsätzlich, ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn ich so mit Kunden im Ausland arbeite, ist es erstmal so, dass wenn ich mit denen irgendwie einen Termin ausmache zum Erstbesuch oder sag, wir treffen uns jetzt mal, dass sie mich mal fragen, ja und was machen wir dann, blablabla, dass ich dann erstmal sage, keine Ahnung, ich komme erstmal hin und will erstmal sehen, was ihr eigentlich macht. Also ich will erstmal euer Geschäft verstehen. Und wir haben das zum Beispiel habe ich gelernt in manchen Ländern. Wir kennen zum Beispiel den klassischen dreistufigen Vertrieb. Ich bin der Hersteller, liefere zum Handel, der Handel liefert zum Verarbeiter. Und in vielen Ländern habe ich gelernt, gibt es zum Beispiel den großen Importeur. Also das ist eigentlich ein vierstufiger Vertrieb, der importiert sozusagen große Mengen, auch aus Übersee, aus Europa, wo auch immer her. Und der verteilt dann an kleine Shops und der verteilt dann sozusagen an den Schreiner, an den Verarbeiter, was auch immer. Und um das zu verstehen, muss ich ja eigentlich erstmal dahin und mich mit denen unterhalten und vielleicht sogar sagen, hey komm, ich sitze mal 2 Tage bei einem mit ins Auto und fahre mit dem mal da durch die Valhalla und schau mir erstmal an, was machen die da eigentlich? Und das habe ich festgestellt, dass die das speziell, je weiter man von Deutschland wegkommt, also jetzt mal außerhalb der Dachregion, dass das sehr geschätzt wird.
Das glaube ich dir 100%, weil du auch da vielen Klischees, den die haben, natürlich widersprichst, indem du da ganz offen hingehst und einfach sagst, ich komme jetzt nicht vorbei, um dir zu erklären, wie es funktioniert. Und du auch nicht sagst, Freunde, wenn das hier nicht nach die Norm ist, dann geht hier gar nichts,
ja.
Sondern du kommst da hin mit offenen Ohren, offenen Augen und nimmst erstmal die Situation, wie sie ist. Und ich glaube, damit hast du schon, hast du einfach einen anderen Ansatz gewählt, als den vielleicht einige auch wählen. Weil man hört ja genug davon, dass auch Firmen in anderen Ländern halt nicht klarkommen. Und ich habe das auch schon selber erlebt, weil man einfach deutsche Gesetzgebung oder deutsche Normen, so gut sie sein mögen, dann einfach auf andere Länder überträgt, die das gar nicht nachvollziehen können, dass du dann sagst, naja, das funktioniert nicht, die Attika muss 5 Zentimeter, also das ist da oben am Dach, das muss 5 Zentimeter höher sein, sonst bla bla bla. Und dann sagen die, ist doch scheißegal, ob das 5 Zentimeter höher ist oder nicht.
Ja.
Also so, und da muss man auch den Ansatz, den du hast, den muss man auch praktizieren und praktizieren wollen. Das machen nicht alle.
Praktizieren wollen ist, glaube ich, auch das Thema, weil ich habe auch schon gehört von Firmen oder mitbekommen, wenn dann da einer aus einem Land kommt, was jetzt vielleicht nicht erstmal nach großen Projekten klingt, wie jetzt zum Beispiel der Kosovo oder wie Albanien oder Nordmazedonien oder sowas, dass dann direkt heißt, hey, mit dem brauchen wir keine Geschäfte machen, da passiert eh nichts. Und das ist ein extrem großer Trugschluss. Vielleicht ein Beispiel, vor ein paar Wochen war ich in Serbien, sind wir nach Novi Sad gefahren. Wenn du da hinfährst, ich sag mal, wenn jemand eine Kulisse sucht für eine alte Sowjetunion-Umgebung für einen Film oder sowas, kannst du da gut hinfahren. Also sieht wirklich nicht schön aus da, Dietmar.
Okay.
Es ist alles sehr alt und da stehen auch wirklich diese alten Sowjetfabriken verlassen und ist alles so ein bisschen schmutzig und also wirklich nicht schön. Da sind wir da in so eine kleine Bude reinspaziert. Das war, nach was sah das aus? Es sah aus wie so ein alter Waschraum oder so. Weißt du, so gefließte Wände, alles so ein bisschen schmuddelig. Und da standen da so ein paar Holzwerkbänke rum. Und dann war da so ein runder Tisch, der war voll mit vollen Aschenbechern und einer Flasche Raki. Und da saßen so ein paar Jungs drumrum. Aber am Schluss kam raus, der Typ, der die Firma da leitet, war vorher Geschäftsführer in einem Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern, hat gesagt, er hat da keinen Bock mehr drauf und hat jetzt eine eigene Firma gegründet und arbeitet an Projekten, wo es um 100 bis 200 Apartments pro Projekt geht.
Mhm.
Und das erzählt er dir halt nicht, wenn du da hinkommst und sagst, ich bin der Deutsche, das sieht ja nicht so aus, ob ihr irgendwas macht, lass mal weitergehen, ich glaube, das wird nichts mit uns.
Aber du kriegst dann, glaube ich, was hin, was echt schwer ist, weil ich habe ja das, was ich das Toskana-Haus-Theorem nenne.
Mhm.
Also ich bringe das mal an ein Beispiel. Ich habe für eine italienische Firma gearbeitet. Da sollten Fotos vom Team gemacht werden. Dann habe ich einen Fotografen vorgeschlagen, den ich sehr schätze. Der wäre von Nürnberg rübergefahren, hätte den Tagessatz abgerechnet, hätte uns alle wirklich hochwertig mit einer Idee, mit einem Konzept fotografiert. Und wir hätten tolle Fotos gehabt.
Ja.
So einfach. Nee, das war für die Italiener nicht drin. Ihr müsst alle nach Italien fliegen und wir machen die Fotos hier. So, gut. Es gab natürlich rechts und links noch Gespräche, aber der Aufhänger war wirklich diese Fotos machen. Wir sind dann also mit, 5 Jungs nach Italien geflogen, also schon mal 10 Manntage hin und zurück mit Übernachtungen.
Ja.
Und dieser Fotograf kam und er hatte nicht mal ein Blitzlicht dabei.
Okay.
Er hat auch kein Konzept dabei, er hatte keine Idee dabei. Wir haben ihm dann gesagt, wir wollen so eine Eingangssituation, wir wollen eine Beratungssituation, wir wollen die Vertriebsleute auf einem Bild haben. Wir wollen
dass du einfach so Material hast für, genau, für so. Ordentlich
und Content. Und er immer, good idea, good idea, good idea.
Okay.
Und wir so, das kann doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. So, naja, dann waren die Bilder fertig.
Ja.
Dann hingen die Krawatten schief, die Schärfe war an der falschen Stelle. Das heißt, er hat da einfach drauf gedrückt. Da hat er, weißt du, wenn du selber fotografiert wirst, dann hast du hoffentlich jemanden, der auf dich drüber guckt, ob du dann noch einen Fluser auf dem Sakko hast oder die Krawatten sauber hängt. Nö, wurde alles nicht gemacht. Also wir hatten dann am Schluss aus der ganzen Aktion vielleicht eine Handvoll Bilder, die okay waren.
Ja.
Und das habe ich oft erlebt. Und dann war die Frage, ja, wieso mussten wir denn nach Italien fliegen, damit dieser Kollege, der es offensichtlich nicht so richtig geil konnte, diese Fotos macht. Und dann habe ich gesagt, naja, weil die, ich sage jetzt mal einen Fantasienamen, weil die Francesca aus dem Marketing gerne in der Ferienwohnung von der Schwester vom Fotografen den Sommer verbringen will. Das heißt, wenn du da unterwegs bist, du bist nie auf dem Niveau der anderen, der Einheimischen. Du weißt nie, was da wirklich abgeht.
Also, nein, das ist es.
Ja, das ist jetzt die Frage an dich. Ich meine, du bist ja schon ein bisschen tiefer drin. Das heißt, du, der erzählt ja schon, er macht seine Apartments und dafür bist du auch vorurteilsfrei. Fährst dahin, setzt dich dahin, trinkst den Raki aus, hörst dir seine Geschichte an.
Ja.
Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass du trotz allem, also trotz der Tiefe, am Ende doch nicht weißt, wer da mit wem ein Geschäft macht und für wen das jetzt gerade schlau ist, dass du da bist?
Absolut. Vielleicht kann ich da ein Beispiel nennen. Als ich damals für die Schweizer gearbeitet habe, ich habe für Hefele gearbeitet, das sind große Unternehmen bei uns in der Branche und ich dachte, ich kenne mich so ein bisschen aus, ne? Aber jetzt, wo ich bei meinem aktuellen Unternehmen bin und da wirklich vor Ort bin und noch ein bisschen tiefer drin bin, habe ich eigentlich gemerkt, ich hab überhaupt keine Ahnung von den Märkten gehabt. Mhm. Und ich würde auch jetzt sagen, dass ich vielleicht 10% von der Oberfläche abgekratzt hat. Natürlich habe ich da jetzt Leute, die ich vielleicht sogar schon meine Freunde nenne oder intensive Beziehungen habe. Du hast die Jungs ja auch kennengelernt, als du mit uns auf der Messe warst. Das sind ja schon ganz gute Beziehungen. Aber ich glaube immer noch nicht, dass ich wirklich das Business verstanden habe in diesen Ländern. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass ich da Partner habe, die es eben wissen und wo ich eigentlich nur noch das Bindeglied zum Produkt bin. Aber ich würde niemals von mir selbst behaupten, dass ich da so tief drin stecke und das verstehen. Und da bin ich überzeugt von, du kannst immer nur in solchen Ländern erfolgreich sein mit regionalen Anbietern, mit regionalen Verteilern oder was auch immer, weil ich finde, die ticken anders, ist ein bisschen flach. Aber die haben andere Strukturen. Das fängt ja schon an, wie die Leute aufgewachsen sind, wie die miteinander arbeiten. Ich hatte letztens eine ganz nette Diskussion, wo es, da ging es so um Albanien, ne? Wo man schon das Gefühl hat, jo, da muss man schon viel so ein bisschen unter der Hand und so wird da gemauschelt, damit wer kriegt welche Projekte und so. Das soll aber gar nicht heißen, dass das irgendwie schlechte Menschen sind oder so, sondern dass die sind so groß geworden. So haben die das Business gelernt.
Das sind deren ihre Strukturen, ja.
Das sind deren ihren Strukturen. Und das sind liebe, nette, super Menschen. Das heißt nicht, dass die mich über den Tisch ziehen wollen oder irgendwas, aber die haben eben solche Strukturen. Und in solche Strukturen kann ich nicht eintauchen und die kann ich auch nie verstehen. Zumal ich solche Strukturen gar nicht anbieten will, weil wir eben ein deutsches Unternehmen sind und sowas gar nicht machen können. Ich kann nicht den Zoll über den Tisch hauen und sagen, wir verzollen jetzt mal nur einen halben Container und das geht dann schon irgendwie durch in solche Geschichten. Sondern wir müssen halt sauber arbeiten. Aber die Jungs sind wirklich so groß geworden und sind da anders, anders drin im Geschäft. Und ich glaube, wir hatten ja das Thema Offenheit schon mal. Und ich glaube, du musst eben diese Offenheit haben, zu sagen, okay, wie die dort arbeiten, das ist deren Business und das muss ich akzeptieren. Und ich kann eben nur mein Bestes geben, die so weit zu supporten, wie ich es eben kann. Aber ich sag mal, jetzt denen unser Geschäftsmodell aufzudrücken, zu sagen, ihr müsst jetzt einen Händler installieren, der den Carpenter, wollte ich schon sagen, der den Verarbeiter bedient, das wird niemals funktionieren. Sondern du musst einfach gucken, wie kann ich mein Geschäft an deren Geschäft adaptieren und wie kann ich denen somit helfen. Glaube ich. Also so gehe ich das eigentlich an.
Ja, klar. Das ist ja, wie, was ich eben schon mal so angesprochen hatte. Bei uns geht halt auch vieles auf Zuruf. Ne? Wir haben einfach so eine Vertrauenskultur. Und wenn du aber in Ländern bist, die das einfach nicht haben, und das ist ganz wertfrei, die haben das einfach nicht, dann musst du andere Wege finden, dann funktioniert halt dieser Ansatz einfach nicht. Oder musst einfach akzeptieren, dass sie anders ticken. Ein lustiges Beispiel in dem Kontext ist Italien. Ich wollte mal wieder sagen. Das ist ja kein Italien-Bashing, Freunde. Und zwar Bella Figura. Ne? Man muss immer gut aussehen. Persönliche Kritik gibt es nicht. Ist ja für uns absurd. Also wenn du jemanden hast im Team, ne? Thema Dienst nach Vorschrift, und der macht halt unterhalb von Dienst nach Vorschrift seinen Job. War übrigens wieder ein Link zum anderen Podcast von uns. Dann sagst du, pass auf, Klaus-Dieter, das muss sich ändern.
Ja.
Undenkbar in Italien, dass du Klaus-Dieter ins Gesicht sagst, du performst nicht gut.
Ja.
Wegen Bella Figura. Und da habe ich das witzige Erlebnis gehabt, dass wir beim Startup eines italienischen Herstellers da gerödelt haben in der Marketingabteilung, was ging. Aber irgendeine einzelne Sache hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Und dann kam ein Kollege, also der Exportmann aus Italien, der kam dann zu uns rein und sagte wortwörtlich, das ganze Marketing ist Mist. Das ganze Marketing ist Mist. Nichts funktioniert. Und wir, so mit der deutschen Brille so, wovon redet er? Wir machen eine Million gute Sachen. So,
ja.
So. Aber das kann er nicht sagen. Er kann nicht sagen, dieses Ding, wo der und der involviert waren, hätte besser laufen müssen. Das kann er nicht sagen. Also kommt er rein und sagt, das ganze Marketing ist Mist. Und
wir natürlich sagen, finde ich immer geil, so Leute, die alles über einen Abwasch ziehen.
Nee, also, aber das muss alles er. Funktioniert das nicht. Das muss er, weil er kann keinen Einzelnen anreden. Bella Figura. Also macht er dann so ein Statement, wo du dann sagst, was? Oder sagst du, ach so, ja, ist klar, okay. Er kann keinen Einzelnen rauspicken.
Geht eigentlich nur um Francesco, der hat Scheiße gebaut. Genau.
Alle zeigen auf Francesco. Aber das geht natürlich nicht wegen Bella Figura.
Ja.
Das ist schon geil.
Ja, aber ich glaube, dieses offen dahin zu gehen, das ist schon. Das, also ich habe ein paar Kunden, die haben mich schon mal gefragt, Sebastian, glaubst du, dass du wirklich ein Deutscher bist? Da sag ich immer, wieso denn, ne? Dann sagen die, ja, weil du halt erstmal lachst du viel. Also die haben auch viele Vorurteile gegenüber uns. Ne? Die sagen, Sebastian, du lachst den ganzen Tag, du bist interessiert, und wenn wir, weißt du, wenn die so sagen, Sebastian, wir können jetzt dich hier ins Hotel bringen und bla bla bla, und wir können da noch was essen gehen hier in der Touri-Gegend, dann sag ich, nee, lass einfach das machen, was ihr eh macht. Weißt du? Und dann gehen wir halt mit denen irgendwo in so ein kleine Kaschemme oder kleines Kabuff, wo die so abends zusammensitzen. Und das finde ich einfach viel geiler, weil ich glaube, du erfährst viel mehr über die Leute und du siehst viel mehr von denen, wenn du verstehst auch, wie die so leben, wie die ihren Alltag verbringen und wie denen ihr Tag so funktioniert. Dann kann ich auch viel besser verstehen, wie ihr Geschäft funktioniert.
Ja, und ist ja auch viel spannender. Ich meine, dann tun die dir einen Gefallen und schleppen dich ins teuerste Restaurant und dann kriegst du da irgendein nach Europa aussehendes Schnitzel oder whatever.
Ja,
ist doch viel spannender, wenn du in denen ihrer Dorfkneipe sitzt und irgendwas isst, was die auf der Karte haben.
Genau. Also wenn die mich fragen, Sebastian, sollen wir zum Italiener gehen? Sag ich, bist du bescheuert? Lass hier irgendwo in so ein serbisches Ding und wir essen mal, was ihr esst. Und wenn es eklig ist, ist halt eklig und dann lachen wir alle drüber und fertig. Also das finde ich viel spannender. Aber das haben wir auch schon mal in der China-Folge gehabt, so dieses sich einfach drauf einlassen, einfach mitmachen.
Gut, also haben wir den Hashtag der Folge. Ich glaube, der Hashtag der Folge ist Typical German. Fragezeichen.
Typical German, auf jeden Typical Fall. Sind wir überhaupt noch Deutsche, Dietmar? Ja, Dietmar, jetzt haben wir so viel gequatscht, dass ich glaube, wir gar keine Zeit mehr haben für unsere Rubrik, oder?
Weiß ich nicht, wir haben ja eh überzogen, also können wir weiterziehen. Wollen wir noch oder sagen wir, geht auch mal ohne?
Hey, komm, wir machen heute mal ohne Rubrik.
Wir machen heute mal ohne Rubrik.
Gut. Drauf geschissen.
Ich hatte in so einer total vornehmen Zeitung eine Juwelieranzeige gesehen
mit
zwei Steinen und ich habe über an so einem Sandstrand zwei Steine und ich habe überhaupt nicht verstanden, was die von mir wollen.
Okay.
Dann kann ich also bis zur nächsten Folge noch ein bisschen weiter endloses Brainstorming machen.
Okay.
Und vielleicht hole ich den einfach dann in der nächsten Folge raus.
Sehr cool.
Und die gefährliche 13. Folge. Haben wir es hingekriegt?
Haben wir es hingekriegt.
Das können wir nicht beurteilen.
Das können wir wirklich nicht beurteilen. Nee. Letzte Frage, Dietmar.
Ja, hau aus.
Nächste Auslandsreise bei dir?
Oh Gott.
Und warum?
In den Urlaub, keine Ahnung. Nee, Also geschäftlich Ausland erstmal nicht. Du kennst ja meine Reda Wiegenbrück, Kittrich und so andere High-End-Destinations in Deutschland. Das, natürlich Winnenden und Korb und Weinstadt nicht zu vergessen, damit hier nicht irgendjemand
dich
nicht genannt fühlt. Können wir nicht weglassen, nee. Buchholz-Ment im Westerwald wollen wir auch nicht vergessen.
Wir auch nicht vergessen.
Also bei mir geht es nicht ins Ausland in nächster Zeit. Und du?
Okay, bei mir geht's übernächste Woche, Montag, Athen, dann nach Larnaca auf Zypern, dann geht's nach Nürnberg zu Holz und Handwerk, das ist für mich auch Ausland. Und danach geht's wieder nach China, Dietmar.
Ja.
Das wird auch eine spannende Reise.
Und wir bleiben ja dabei. Wir machen den Podcast aus China.
Wir versuchen es zumindest.
Ja, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen.
Ja, sind ja jetzt noch gute 4 Wochen bis dahin.
Ja.
Ich glaube am 27. März oder so.
Siehst du mal, dann wird die Folge 15 kommt aus China wahrscheinlich.
Ja, das wird auf jeden Fall cool.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie du dein Interface durch den Zoll kriegst.
Und dieses scheiß Riesenmikro. Ich werde es auf jeden Fall nicht ins Handgepäck packen. Ich glaube, das wäre dämlich.
Ich weiß nicht. Das erzählst du uns dann alles, wenn du da
genau. bist. Genau. So ist es. Wunderbar, Dietmar. Hat mich gefreut wieder.
Ich danke dir sehr.
Pass auf dich auf.
Dito, ja. Wir hören uns ja eh und alle Zuhörer hören uns dann wieder in 14 Tagen.
Genau. Musik von?
Claudet und Postproduktion von Postkartliebe.
Podcastliebe, nicht Postkartliebe.
Postkartenliebe.
Postkartenliebe. Kannst du mal nachfragen, ob das wirklich so ist.
Genau. Von Podcastliebe, der Stefan Winter, der Einzige, der sich das hier anhören muss, was wir machen.
Genau. Vielen Dank, Stefan.
Ja, Grüße nach Berlin. Dann bis bald und noch ein schönes Wochenende.
Bis dahin, Dietmar. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.